Geschichte des Geldes. Geld entstand aus staatlich geregelten Abgaben und Krediten. Warengeld entwickelte sich aus Naturalabgaben, Münzen vereinfachten Zahlungen. Geld diente auch als Wertmaßstab und Recheneinheit. Der Wert hing von Deckung ab. Edelmetalle führten zu Deflation oder Inflation. Goldstandard und Bretton Woods scheiterten, es folgten flexible Wechselkurse. Papier und Buchgeld basieren auf Haftung und Sicherheiten. Hyperinflation zeigt Risiken unkontrollierten Gelddruckens. Erste Münzen prägten die Lüder. Papiergeld entstand in China. Europa nutzte ab dem 17. Jahrhundert Banknoten und Girobanken. Später kamen elektronischer Zahlungsverkehr und Bitcoin. Geld und Geldgeschichte. Der Ursprung des Geldes reicht weit zurück. Früh diente Hortegeld dem Zeigen von Reichtum. Später übernahm Geld drei Funktionen: Zahlungsmittel, Recheneinheit, Wertaufbewahrung. Formen wie Warengeld, Münzen, Papier und Buchgeld zeigen die Entwicklung der Geldwirtschaft und sind mit Banken und Finanzkrisen verbunden. Nach dem Untergang Roms brachen Geldwirtschaft und Handel fast zusammen. Im 8. Jahrhundert belebten Goldmünzen kurz den Handel im Frankenreich, bevor Wikingerüberfälle ihn wieder schwächten. Die Geldgeschichte ist geprägt vom Spannungsverhältnis zwischen Inflation und Deflation. Zu starke Ausweitung entwertet Geld, erschwert Kredite und fördert Armut. Stabilität erfordert Begrenzung der Geldmenge. Die Europäische Zentralbank misst die Geldmenge in Stufen von Bargeld bis zu längerfristigen Forderungen. Heute gelten Banknoten und sofort verfügbares Buchgeld klar als Geld. Die Geschichte des Geldes ist eng mit der Entwicklung der Geldtheorie verbunden. Warengeld. Mit der neolithischen Revolution vor ungefähr 10.000 Jahren wurden Jäger und Sammler sesshafte Bauern. Arbeitsteilung entstand, wodurch Waren und Dienste getauscht werden mussten. Tauschhandel hatte jedoch den Nachteil fehlender gemeinsamer Wertmaßstäbe, was ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel notwendig machte: Warengeld oder Naturalgeld. Es musste haltbar, teilbar und transportierbar sein. Früh gab es auch Primitivgeld für soziale Zwecke wie Brautgeld, Blutgeld oder Tribut, um Beziehungen zu festigen oder Konflikte zu lösen. Es diente auch als Recheneinheit. Die Azteken nutzten Kakaobohnen, Vieh war universelles Warengeld vieler Kulturen. Weitere Beispiele sind Muscheln, Kaurischnecken, Wampum in Nordamerika, Salz, Reis in Japan, Pelze, Steingeld in Mikronesien oder Walzähne auf Fidschi. Sprachlich erinnern Wörter wie Pecunia, von Pecus, Deutsch Vieh, Pfund, Schekel, Mark oder Saler an diese Ursprünge. Die Inka bildeten eine Ausnahme. Ihre Wirtschaft beruhte auf Selbstversorgung und Abgaben in Form von Arbeitsdiensten statt Geld. Metalle. Metalle bildeten ein Zwischenglied zwischen Warengeld und Münzgeld. Sie waren robust, teilbar, wertbeständig und repräsentativ. Das zeigt sich bis heute in Wörtern wie dem französischen Argent und dem walisischen Arian, die sowohl Silber als auch Geld bedeuten. In der Bronzezeit nutzte man in Vorderasien Hacksilber als Zahlungsmittel. Auch in Europa dienten Silber und Bronze so als Tauschmittel, bei den Azteken war es Goldstaub. Neben Klumpen zirkulierten auch bearbeitete Stücke wie Waffen oder Werkzeuge als Geld. Julius Caesar berichtete, dass Briten noch Eisenschwerter verwendeten. In China fertigte man Kaurischnecken aus Bronze nach. Schmuckstücke und Ringe waren praktisch, weil man sie tragen und damit Macht zeigen konnte. Manillen blieben in Westafrika bis ins 20. Jahrhundert üblich. Silber war in Mesopotamien allgemeiner Wertmaßstab. Münzen vereinfachten den Handel, da ihr Metallgehalt feststand und einen festen Nennwert garantierte. Etablierung von Schrift, Mathematik und Bankgeschäften. Eine wichtige Aufgabe des Geldes ist die Funktion als Wertmaßstab und Recheneinheit. Warengeld wie Kaurischnecken oder Vieh wurde gezählt, Weizen, Reis oder Edelmetalle wurden gewogen. Diese Praxis erforderte weiterentwickelte Mathematik. In Mesopotamien entstand die Schrift ursprünglich zur Buchführung, wie Funde aus der Uruk-Zeit um 3100 vor Christus zeigen. Aus Zählsteinen und Symbolen auf Tontafeln entwickelte sich die Keilschrift mit Zahlenzeichen. Die ersten belegten Bankgeschäfte fanden in Babylon statt, etwa 1000 Jahre vor der Münzprägung. Tempel und Paläste lagerten Güter sicher und stellten übertragbare Lagerbescheinigungen aus. Daraus entstand Kreditwesen mit Zinszahlungen, geregelt im Kodex Hammurabi. Im alten Reich Ägyptens nutzte man die Recheneinheit Schat. Getreide war verbreitetes Warengeld. Große Speicher vergaben Kredite. Unter den Ptolemäern zirkulierten Münzen vor allem im Fernhandel. Lokale Geschäfte nutzten weiter Getreide. Lagerhäuser dienten als Banken mit überregionalem Kreditsystem. Ein zentrales Netzwerk mit der Bank in Alexandria sicherte Buchführung und Steuererhebung, stärkte den Handel und die wirtschaftliche Blüte Ägyptens. Warengeld als Notwährung. Münzen und Banknoten setzten sich gegen Warengeld durch, weil sie handlicher waren. Doch Geldsysteme brachen immer wieder zusammen, woraufhin Menschen erneut Warengeld nutzten. In China kehrten sie bei Geldkrisen zu Kaurischnecken zurück. Auch in Deutschland dienten nach dem Zweiten Weltkrieg Zigaretten auf Schwarzmärkten als Ersatzwährung. In Gefängnissen der Vereinigten Staaten von Amerika hatten Zigaretten dieselbe Funktion. In Rumänien verlor Geld unter Nicolae Ceausescu an Wert. Wegen strenger Rationierung und Mangel wurden Zigaretten zur verlässlichen Notwährung. Erste Münzen. Die Entstehung von Münzgeld dauerte lange. Zuerst fertigte man Metallgegenstände mit ähnlichem Gewicht. Um 2250 vor Christus entstanden in Kappadokien standardisierte Silberbarren. Im 7. Jahrhundert vor Christus begann die eigentliche Münzprägung, nachdem man gelernt hatte, Silber aus Erz zu gewinnen. Geprägte Münzen mit festem Gewicht und Metallgehalt erleichterten den Handel. Die Lyder brachten Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christus die ersten Münzen aus Elektron in Umlauf. Eine Münze wog etwa 4,7 Gramm und deckte den Lohn für mehrere Tage. Münzgeld entwickelte sich parallel in Indien, China und dem Ägäisraum. Dort trugen Münzen Zeichen, im Gangestal waren es Metallrechtecke, in China bronzene Scheiben mit Loch. Ein intensiver Austausch über die Seidenstraße existierte damals noch kaum. Mit Münzgeld wuchs die Arbeitsteilung. Staaten konnten größere Verwaltungen und Armeen finanzieren, was Großreiche wie das Alexanders des Großen oder das Römische Reich ermöglichte. Der tägliche Umgang mit Geld förderte Rechnen und Schrift, und Mittelpunkt griechischer Städte wurde die Agora, der Marktplatz. China. Wann Münzen beginnen, hängt von der Definition ab. Chinesisches Messergeld gilt teils als Vorläufer, teils als frühe Münzform. In China wurden bis 1890 keine Edelmetallmünzen geprägt. Stattdessen setzte man früh Papiergeld ein. Die geprägten Stücke aus unedlen Metallen dienten als Wechselgeld und hatten ein Loch, um sie auf Schnüren zu tragen. Antikes Griechenland. Der Herrscher Phaidon führte im 8. Jahrhundert vor Christus in Argos feste Gewichts- und Maßstandards ein. Um 650 vor Christus tauchten in Kleinasien die ersten einheitlich geprägten Münzen auf und verbreiteten sich bald bis Süditalien. Die frühesten Prägungen im europäischen Griechenland stammen von Ägina, silberne Stater mit Schildkrötensymbol, auch die Drachmen genannt. Die Drachme diente als Gewichts- und Geldeinheit, meist aus Silber. Athen führte sie unter Peisistratos um 546 vor Christus ein. Eine Drachme entsprach 6 Oboloi, Spieße als Verweis auf frühere Tauschformen. Münzen erleichterten den Handel durch einheitliche Größe und Gewicht. Im Hellenismus verdrängte das Münzwesen ältere Handelsformen bis nach Nordindien, Italien und Karthago. Alexander der Große schuf mit neuen Münzstätten einen Standard. Nach seinem Tod entstanden verschiedene Währungssysteme, etwa das attische oder das ptolemäische in Ägypten. Schließlich dominierten römische Münzen den Mittelmeerraum, gestützt auf reiche Silbervorkommen in Spanien, die die Vielfalt hellenistischer Währungen ablösten. Römische Münzen. Die Römische Republik prägte ihre ersten Münzen im 4. Jahrhundert vor Christus, inspiriert von hellenistischen Vorbildern. Eine echte Massenfertigung begann 269 vor Christus nach Siegen in Unteritalien. Die wichtigste Münzstätte lag beim Tempel der Juno Moneta, von deren Namen Münze und Money stammen. Hauptsächlich wurde die silberne Drachme geprägt. Der Zweite Punische Krieg führte zu einer Finanzkrise. Um 211 vor Christus ersetzte der Denar die Drachme. Dieses gestufte Münzsystem verbreitete sich bald über die Grenzen Roms hinaus. Mit der Expansion wuchs die Geldmenge stark, der Handel florierte in der Pax Romana. Doch sinkende Einnahmen führten zu einer schrittweisen Verringerung des Silbergehalts. Unter Kaisern wie Nero, Marc Aurel oder Septimius Severus sank dieser Wert stetig. Unter Gallienus fiel er fast auf Null, was extreme Inflation auslöste. Die Reichskrise des 3. Jahrhunderts schwächte Wirtschaft und Gesellschaft. Diokletian führte 294 nach Christus eine Münzreform durch und beschlagnahmte Vermögen, um die Kassen zu füllen. Konstantin der Große führte 309 nach Christus den stabilen Goldsolidus ein, der fast 1000 Jahre in Umlauf blieb und den Fernhandel erleichterte. Dennoch blieb das Geldwesen problematisch. Inflation, Zwangsabgaben und Naturalsteuern belasteten das Reich. Diokletians Höchstpreisedikt verschärfte die Krise, Handel und Arbeitsteilung nahmen ab und der Staat griff auf Beschlagnahmen und Zwangsarbeit zurück. Islamische Währungen. Im islamischen Kalifat dominierten Goldmünzen anders als im mittelalterlichen Europa. Abd al-Malik führte im 7. Jahrhundert eine Münzreform ein, inspiriert von Byzanz und dem Sassanidenreich. Das System umfasste den goldenen Dinar und den silbernen Dirham. Ab dem 10. Jahrhundert herrschte Silbermangel, wodurch der Dinar wichtiger wurde. Der Handel mit westafrikanischen Regionen an Senegal und Niger sicherte die Goldversorgung. Karawanen transportierten das Edelmetall durch die Sahara. Die islamische Welt handelte auch mit Europa. Durch europäischen Silberzustrom nahm Damaskus im 12. Jahrhundert die Dirham-Prägung wieder auf. Ab dem 13. Jahrhundert prägte Südeuropa verstärkt Goldmünzen. Nach der Eroberung durch die Mongolen blieb der Dinar im Sultanat der ägyptischen Mamluken in Gebrauch. Die Osmanen führten später eigene Münzen ein. Ab dem 14. Jahrhundert war der silberne Akze offizielle Währung. Europäisches Mittelalter. Nach dem Untergang Roms brachen Handel und Geldversorgung zusammen. Frondienste und Naturalabgaben ersetzten Steuern, Bargeld spielte kaum eine Rolle. Im frühen Mittelalter nutzte man römische Münzen weiter, entwickelte eigene Prägungen erst langsam. Pippin der Jüngere entzog privaten Münzmeistern die Rechte. Karl der Große führte ein silberbasiertes System ein, das lange Bestand hatte. Silber aus dem Rammelsberg ermöglichte Fernhandel. Später erhielten viele Fürsten Münzrechte, was zu großer Vielfalt führte. Sinkender Silbergehalt beschränkte manche Münzen auf den lokalen Umlauf. Ab dem 11. Jahrhundert belebte neuer Silberbergbau den Geldverkehr. Hoch- und Spätmittelalter brachten Silber- und Goldmünzen wie den Florentiner. Edelmetallknappheit führte zu Münzverschlechterung und wirtschaftlichen Krisen. Währungskriege wie in Burgund verschärften die Probleme. Im Gegensatz dazu förderte Lyon ab 1463 mit freiem Kapitalverkehr und festen Kursen den Handel. Europa in der Neuzeit. Im 16. und 17. Jahrhundert erlebte Europa eine Preisrevolution. Geld verlor rasch an Kaufkraft. Hauptursache war der Zustrom von Gold und Silber aus den spanischen Kolonien in Amerika. Das Münzangebot stieg stark, während Waren knapp blieben. Schon 1556 erkannte Martin de Azpilcueta, dass mehr Edelmetall die Preise steigen ließ. Jean Bodin entwickelte daraus eine frühe Quantitätstheorie. Weitere Ursachen waren verbesserte Schmelztechniken, verschlechterte Münzen und Bevölkerungswachstum. Spanien profitierte politisch, verarmte aber wirtschaftlich. Starke Inflation ließ Preise zwischen 1500 und 1600 auf das Vierfache steigen. Spaniens Exporte brachen ein, Importe nahmen zu, Landwirtschaft und Gewerbe litten. Das Edelmetall floss nach ganz Europa und trieb überall die Preise. Löhne wuchsen langsamer. Viele Fürsten senkten den Edelmetallgehalt ihrer Münzen. Besonders bekannt sind die Schinderlinge und die Kipper- und Wipperzeit während des Dreißigjährigen Krieges, als der Silbergehalt rapide sank. Ab 1623 kehrte man zur alten Münzordnung zurück. Die Unsicherheit förderte Gründungen von Girobanken in Handelsstädten wie Hamburg, Nürnberg und Venedig, die bargeldlosen Zahlungsverkehr ermöglichten. Gleichzeitig erschienen erste Banknoten in Europa. Bis ins 19. Jahrhundert zirkulierten zahlreiche Münzsorten. 1876 führte das Deutsche Reich die Mark als gemeinsame Währung ein, gefolgt von Reichsmark, Deutscher Mark und Euro. Einführung in China. Die Einführung von Papiergeld erforderte technische Neuerungen. Papyrus war zu empfindlich, doch in China entwickelte sich mit dem Blockdruck spätestens in der Tang-Dynastie eine Grundlage. Staatlich anerkanntes Papiergeld entstand im 10. und 11. Jahrhundert in Sichuan unter der Song-Dynastie. Eisenmünzen waren schwer und wenig wertvoll, Papiergeld war leichter und repräsentierte Fiat-Geld mit höherem Nennwert. 993 belagerten Rebellen Chengdu, was Kleingeldmangel auslöste. Kaufleute gaben Papiergeld aus, später regelte die Verwaltung dessen Druck. Nach einer Finanzkrise 1016 verstaatlichte die Song-Regierung die Ausgabe. Unter der Yuan-Dynastie erreichte Papiergeld seinen Höhepunkt. Kublai Khan erklärte es zum einzigen Zahlungsmittel, zog Edelmetalle ein und zwang selbst ausländische Händler zum Umtausch. Marco Polo lobte die kaiserliche Autorität, während Ibn Battuta über Misstrauen berichtete, da Menschen Gold versteckten. Anfänge in Europa. Papiergeld kam in Europa viel später auf als in China. Vorher zirkulierten Wertpapiere wie Wechsel, die ab dem 16. Jahrhundert an Börsen gehandelt wurden. Johannes Gutenbergs Buchdruck erleichterte später die Herstellung von Papiergeld. 1574 gab Leiden während einer Belagerung behelfsmäßiges Papiergeld aus, nachdem es Metall für Waffen eingezogen hatte. In Schweden führte Silbermangel unter Königin Christina zu schweren Kupferplatten als Münzen. 1661 gab die Stockholms Banco erstmals gedecktes Papiergeld aus. In Frankreich ließ John Law im frühen 18. Jahrhundert große Mengen Papiergeld drucken. Mit königlicher Lizenz versprach seine Banque Royale Einlösung in Gold. Die von ihm gegründete Mississippi Company geriet zum Schneeballsystem. Die Blase platzte 1720, die Banknoten wurden wertlos und Law floh aus Frankreich. Anfänge in Nordamerika. Benjamin Franklin war Drucker und schrieb 1729 eine Abhandlung über Papiergeld. Für Pennsylvania druckte er selbst Geldscheine. Das britische Parlament verbot ab 1751 Papiergeld in den Kolonien. Zur Finanzierung des Unabhängigkeitskrieges wurde 1776 der Kontinentaldollar eingeführt, verlor aber schnell an Wert. Nach dem Krieg ersetzte Münzgeld die entwerteten Scheine. Papiergeld hatte in den Vereinigten Staaten einen schlechten Ruf. Wegen Münzmangels gaben Banken Ersatzscheine aus, die oft wertlos wurden. 1863 übernahm der Staat die Papiergeldausgabe und finanzierte so den Sezessionskrieg. Besonders in den Südstaaten entwerteten sich die Dixes schnell. Nach dem Sieg der Nordstaaten erholte sich der Papierdollar, ab 1870 entsprach er wieder seiner Kaufkraft. Populisten forderten später Bimetallismus, also Gold- und Silberdeckung. Diese Debatte spiegelt sich im Zauberer von Oz wider. Der Bimetallismus setzte sich politisch nicht durch. Große Goldfunde machten Silber überflüssig. Nach der deflationären Phase stiegen die Preise in den Vereinigten Staaten zwischen 1897 und 1914 um 50%. Papiergeld in England. König Wilhelm III. Und Königin Maria II. Brauchten Geld. Am 27. Juli 1694 erhielten William Paterson und weitere Geldgeber das Recht, eine Notenbank als Aktiengesellschaft zu gründen, die spätere Bank of England. Das Stammkapital von 1.200.000 Pfund wurde dem Staat zu 8% Zinsen geliehen. Im Gegenzug durfte die Bank Banknoten in dieser Höhe ausgeben und allgemeine Bankgeschäfte betreiben. Weitere Kredite brauchten die Zustimmung des Parlaments. Die Bank stellte Einlagenquittungen über 10 und 20 Pfund aus, die rasch als Papiergeld genutzt wurden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts führte Münzknappheit im Zuge der Napoleonischen Kriege zur Ausgabe von 1 Pfund und 2 Pfund Noten. 1844 erhielt die Bank of England das Monopol auf Banknoten und musste deren Einlösung in Gold garantieren. Sie blieb ein privates Institut unter staatlicher Aufsicht. Übernahme des englischen Vorbilds. Das Modell der Notenbanken war im 19. Jahrhundert sehr erfolgreich. Weltweit entstanden nationale Zentralbanken. Die Banque de France erhielt ihr Banknotenmonopol schon 1800. In Deutschland wurde 1875 die Reichsbank gegründet. Ab 1909 waren ihre Banknoten gesetzliches Zahlungsmittel und mussten jederzeit zu einem festen Kurs in Gold eingelöst werden. Ein Drittel der Geldmenge war durch Gold- oder Reichskassenscheine gedeckt. Die Vereinigten Staaten bündelten ihr zuvor dezentrales System 1913 im Federal Reserve System. Der Goldstandard stabilisierte das Papiergeld, indem er eine übermäßige Ausgabe durch die Einlösungspflicht in Gold verhinderte. Abkehr vom Goldstandard. Im Ersten Weltkrieg wurde überall die Golddeckung aufgehoben und viel Papiergeld gedruckt. In Deutschland finanzierte die Regierung Kriegskosten so und löste nach dem Krieg eine Hyperinflation aus. Die Rentenmark stabilisierte ab 1924, die Folgen förderten Hitlers Aufstieg. In Russland führte die Oktoberrevolution zu einer Geldschwemme. Bezugsscheine scheiterten, 1921 folgte eine Währungsreform. Viele Länder versuchten nach dem Krieg, den Goldstandard wieder einzuführen. Großbritannien wählte einen zu hohen Kurs und litt unter Arbeitslosigkeit. 1925 gab es den Goldstandard auf. Während der Weltwirtschaftskrise blockierte der Goldstandard jede expansive Politik und verschärfte die Depression. Nach und nach setzten ihn alle Staaten aus. Die Vereinigten Staaten lockerten ihn im New Deal, verboten Goldbesitz und legten den Kurs auf 35 Dollar fest. Wegen Inflation in den 60er Jahren hob Präsident Nixon 1971 die Goldauszahlungspflicht vollständig auf. Weitere Entwicklungen. In der Bundesrepublik Deutschland erschien 1948 die Deutsche Mark. Ab 1957 bestimmte die Deutsche Bundesbank die Geldpolitik. Seit dem Ende des Goldstandards hängt der Wert einer Währung vom Vertrauen der Menschen ab. Zentralbanken und Regierungen sollen dieses Vertrauen mit Geld, Finanz- und Wirtschaftspolitik sichern. Ohne Goldbindung können Regierungen leichter zu viel Geld drucken. In den 80er Jahren kam es in Südamerika und Afrika zu Hyperinflationen. Typische Folgen: Kaufkraftverlust von Löhnen, Flucht in Sachgüter oder ausländische Währungen, Bargeldnutzung statt Konten, Kredite kaum erhältlich. Hyperinflation bremst Wachstum, schadet besonders Armen und wirkt wie eine versteckte Steuer. Der Euro wurde 1999 als Buchgeld und 2002 als Bargeld eingeführt. Die Europäische Zentralbank hat das Monopol auf Banknoten und stabilisiert den Geldwert ohne Goldbindung mit anderen geldpolitischen Instrumenten. Geldschöpfung durch Kredit und Buchgeld. Buchgeld, auch Giralgeld genannt, entsteht durch Kreditvergabe, wenn der geschuldete Betrag in der Buchhaltung festgehalten wird. Ein Beispiel: Statt Warengeld oder Münzen notiert der Gläubiger die Schuld. Bei Banken oder Geldwechslern erhält die kreditnehmende Person oft Münzen, Papiergeld oder elektronisches Geld. Der Kredit muss später mit Zinsen zurückgezahlt werden und ermöglicht sofortigen Konsum. Deshalb zählen Forderungen mit bis zu 2 Jahren Laufzeit zur Geldmenge, die Zentralbanken wie die Europäische Zentralbank beobachten. Anfänge. Das Kerbholz war ein einfaches Buchführungswerkzeug. Kerben zeigten Schulden an und beide Parteien erhielten einen Teil. Wo und wann es entstand, ist unklar. Manche verweisen auf den afrikanischen Ishango-Knochen als mögliches Vorbild. In Mesopotamien nutzte man Zählsteine und Tontafeln, Schubati, für Buchführung. Auch im antiken Griechenland, im Römischen Reich und in China gab es Buchgeldformen. Die Inka erfassten Lagerbestände mit Quipu, verknoteten Schnüren, die in Peru noch lange genutzt wurden. Der Anthropologe David Graeber sieht Kredite als die früheste Form von Geld und meint, Handel habe in der Jungsteinzeit oft auf Kredit statt einfachem Tausch basiert. Geldwechsler und Finanzinstitute. Italienische Stadtstaaten wie Venedig, Pisa und Genua verbanden Byzanz und die Levante mit Handelszentren wie Amsterdam, Hamburg und Danzig. Im 13. Jahrhundert professionalisierte sich der Handel, kommerzielle Revolution. Große Handelshäuser wie die Medici, die Fugger oder die Hanse gründeten Kontore und brauchten mehr Kapital. Teilhaber schlossen sich zu Gesellschaften zusammen, verlässliche Buchführung wurde unverzichtbar. Leonardo Fibonacci machte arabische Ziffern bekannt, die das Rechnen erleichterten. Luca Pacioli beschrieb 1494 die doppelte Buchführung, die bald Standard wurde. Ab dem 13. Jahrhundert entwickelte sich Buchgeld in heutiger Form. Wechsel ermöglichten bargeldlosen Verkehr und umgingen das kirchliche Zinsverbot über Wechselkurse. Geldwechsler arbeiteten zunächst an Tischen, Banchi und verliehen später Geld. Entlang der Handelsrouten entstand ein Netz von Banken, die Münzen tauschten, Kredite vergaben und Giralgeld schufen. Die Bank der Medici akzeptierte gegen Ende des 14. Jahrhunderts erstmals Schecks, die Zahlungen flexibler machten. Im islamischen Raum hemmte das Zinsverbot die Bankenentwicklung. Die Amsterdamer Börse wurde im 17. Jahrhundert ein bedeutender Handelsplatz für Waren und Wertpapiere. Die Wechselbank Amsterdam gründete 1609 ein Netz öffentlicher Girobanken wie die Hamburger Bank oder den Banco Publico in Nürnberg. Diese Girobanken erleichterten bargeldlose Zahlungen, steigerten den Handel und übernahmen Aufgaben moderner Zentralbanken. Kreditkarten. Ab Februar 1950 brachte Diners Club die ersten Kreditkarten heraus, zunächst nur für Clubmitglieder und Freunde der Gründer Frank McNamara und Ralph Schneider. Anfangs nutzbar in wenigen Restaurants in New York, verbreiteten sich die Karten bald auf viele Geschäfte. American Express begann zwischen 1958 und 1959 mit Reiseschecks. Banken entwickelten eigene Karten. 1951 stellte die Franklin Bank die erste Mastercard vor. Bank of America startete 1958 mit der Bank AmeriCard, die ab 1977 Visa hieß. Karteninhaber konnten Waren im Wert von bis zu $10.000 kaufen und erhielten diese sofort, während Händler direkt bezahlt wurden. So entstand eine Forderung der Kreditkartenfirma an den Kunden. Mitte der 1990er Jahre wurden jährlich etwa 150 Milliarden Dollar an Kreditkartengeld geschaffen, was die Konsumentenverschuldung steigen ließ. Geldautomaten, Debitkarten und elektronischer Zahlungsverkehr. Die Digitalisierung veränderte den Umgang mit Geld. In den 60er Jahren wurden Geldautomaten üblich, in den 70er Jahren setzte sich elektronischer Zahlungsverkehr durch. Anfang der 2000er Jahre kam Online-Banking hinzu. 1972 startete die Federal Reserve Bank of San Francisco ein elektronisches Überweisungssystem. Anfangs wurden Daten auf Magnetbändern transportiert, später liefen sie über Telefonleitungen und Internet. Ab 1975 umfasste das System auch Sozial-, Renten- und Gehaltszahlungen. Elektronische Überweisungen verbreiteten sich in Nordamerika und Europa. 1973 gründeten 239 Banken aus 15 Ländern SWIFT für sichere internationale Transaktionen. Mit dem elektronischen Zahlungsverkehr stieg die Bedeutung von Debitkarten wie Maestro, Visa Debit und Girocard. Sie dienen bargeldlosem Bezahlen ohne Kreditrahmen und verursachen meist niedrigere Gebühren als Kreditkarten. Kryptowährungen und digitales Zentralbankgeld. Anfang des 21. Jahrhunderts entstanden rein digitale Währungen als Alternative zu staatlichem Geld. 2008 stellte ein White Paper den Bitcoin vor. Diese Währung basiert auf einem dezentralen Netzwerk, in dem Einheiten als Bits auf Rechnern liegen. Mining erzeugt neue Einheiten, Die Blockchain prüft Überweisungen kryptografisch. 2019 kündigte Facebook die Digitalwährung Libra an, später Diem genannt. Parallel entstanden weitere Kryptowährungen, die jedoch nicht als staatlich anerkannte Zahlungsmittel gelten. Mehrere Zentralbanken planten 2021 digitales Zentralbankgeld als Alternative. Globalisierung der Finanzmärkte und Zusammenspiel von Währungen. Die Kolonisierung Amerikas veränderte Europas Handelswege grundlegend. In der frühen Neuzeit dehnten sich Handel und Zahlungsverkehr weltweit aus. Im 17. Jahrhundert entstanden internationale Aktiengesellschaften wie die Ostindien-Kompanien. Der wachsende Finanzbedarf wurde durch amerikanisches Edelmetall, Banknoten und Giralgeld gedeckt. Im 17. und 18. Jahrhundert erlebte Europa Spekulationsblasen wie die Tulpenmanie, die Südseeblase und die Mississippi-Blase. Das heutige globale Finanzsystem umfasst Finanzmärkte, Banken, Versicherungen, Schattenbanken, Aufsichtsbehörden, Zentralbanken und Organisationen wie den Internationalen Währungsfonds. Seine Bedeutung wuchs mit Globalisierung, Telekommunikation, Internet und Finanzinnovationen. Seit den 1970er Jahren ist der internationale Kapitalverkehr etwa 100-mal größer als der weltweite Güterhandel. Internationale Regulierungsbemühungen. Die Bank of England wurde Vorbild vieler Zentralbanken. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert schlossen sich Banque de France, Reichsbank und Federal Reserve dem Goldstandard an, der Währungen an Goldband und Devisenkurse stabilisierte. Die Bank of England stabilisierte dabei auch andere Währungen, eine frühe Form internationaler Zusammenarbeit. Mit dem Ersten Weltkrieg brach der Goldstandard zusammen. Während der Weltwirtschaftskrise gaben fast alle Staaten den Goldstandard auf, es folgten Währungskriege. 1944 wurde mit dem Abkommen von Bretton Woods ein neues System geschaffen. Der Dollar war an Gold gebunden, andere Währungen an den Dollar. Der Internationale Währungsfonds, IWF, entstand 1945 zur Unterstützung bei Zahlungsproblemen. Die Weltbank finanzierte ab 1946 den Wiederaufbau. Wachsende Defizite schwächten den Dollar. 1971 hob Präsident Nixon die Goldbindung auf. Bretton Woods endete 1973. Die meisten Staaten wechselten zu flexiblen Wechselkursen. Der IWF wurde zum Krisenhelfer und setzte sich ab den 1990er Jahren für Kapitalmarktliberalisierung ein. Um Banken stabiler zu machen, gründete die Gruppe der 10 Industrieländer 1974 den Basler Ausschuss, der die Standards Basel I, II und III entwickelte.